Endlich mal wieder ein Vitus-Podcast von der CDU-Ratsfraktion. Nach der letzten Ratssitzung am 14.09. ist die gewesen. Bei mir ist der Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Schlegelmilch. Hallo.
Hallo Philipp.
Und wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, über die wir noch mal ein bisschen intensiver sprechen möchten. Nach dieser Ratssitzung ein Thema, was ausführlich in den Medien in Mönchengladbach überall rauf und runter diskutiert wurde, ist die Abschiffung der Papiercontainer. Über die wollen wir dann deshalb nicht mehr sprechen, weil die wirklich ausführlich diskutiert wurden. Wir haben andere Themen. Gehen wir die mal chronologisch durch, über die wir sprechen wollen. Das ist einmal die Wiederwahl der Sozialdezernentin Dörte Schall. Dann die Energiekrise, wo die CDU nach wie vor den Notfallplan der Verwaltung für zu vage hält. Und ein Thema, über das wir auch gerne nochmal sprechen wollen, weil es auch intensiv diskutiert wurde im Rat, aber draußen irgendwie gar nicht so angekommen ist, ist das Thema Burgmühle in Odenkirchen. Einverstanden.
Einverstanden.
Okay, alles klar. Dann fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an, weil das vielleicht den einen oder anderen draußen irritiert haben könnte. Dörte Schall ist mit 97% der Stimmen im Rat wiedergewählt worden, also auch mit den Stimmen der CDU, obwohl sie ja eigentlich bekannterweise zum Lager der SPD gehört. Wenn wir jetzt an die Wahl von Frau Schüssler, unserer Schuldezernentin, denken, da hat sich die CDU-Fraktion bei der Abstimmung enthalten. Warum war das jetzt im Fall Dörte Schall anders?
Also ich glaube, zum Ersten ist es so, dass wir mit der Sozialdezernentin Dörte Schall ja durchaus auch schon gemeinsame Arbeitserfahrungen gesammelt haben und in unserer Zeit der Kooperation zwischen CDU und SPD haben wir Frau Schall natürlich erstmalig mitgewählt. So ist das, wenn man in einer politischen Kooperation ist. Dann gehört sich das natürlich so, dass der, der das Vorschlagsrecht hat, das ist seinerzeit die SPD gewesen, der Partner diesen Vorschlag eben mit unterstützt, ohne Wenn und Aber. Das haben wir getan, aber wir haben mit Frau Schall auch, glaube ich, eine positive Arbeitsbeziehung aufgebaut und vom Grundsatz, glaube ich, ist es auch sinnvoll, dass zumindest die größeren Fraktionen in einer, man darf auch angemessenen Weise, im sechsköpfigen Verwaltungsvorstand vertreten sind. Nur ist es so, dass der Oberbürgermeister natürlich einer von den sechs ist. Da der aber direkt gewählt ist, ziehe ich den jetzt mal ab. Insofern ist es ja im Grundsatz zumindest richtig, dass auch die SPD einen Dezernenten, eine Dezernentin oder mit einem Dezernenten, einer Dezernentin im Verwaltungsvorstand vertreten ist. So. Und es gibt natürlich, das heißt ja nicht, dass die Zusammenarbeit in jeder Hinsicht kritikfrei verlaufen ist. Natürlich haben wir auch Wünsche oder zumindest angesichts der aus unserer Sicht nicht optimal verlaufenden Quartiersentwicklung, insbesondere in den südlichen Bereichen unserer Stadt, Reit, Odenkirchen beispielsweise, wo die Menschen sich natürlich schon Sorgen machen. Wie geht es an der Stelle mit der Stadt weiter? Die sichtbaren Veränderungen entsprechen jetzt vielleicht nicht unbedingt dem, was den Menschen Sicherheit vermittelt. Kommen wir vielleicht gleich später noch zu. Das weiß Dörte Schall auch, dass wir mit ihr über das Thema weiterer Quartiersentwicklung auch gerne weiter sprechen wollen, weil wir das in der Tat als durchaus auch deutlich korrekturbedürftig ansehen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir auch auf Vertrauen setzen an der Stelle. Und da haben wir ja Dörte Schall schon kennengelernt an der Stelle. Und deswegen haben wir aus den Gründen es für richtig gehalten, haben darüber auch intensiv diskutiert, aber an der Stelle auch als Oppositionspartei, immerhin auch als größte Oppositionsfraktion, besser gesagt, tatsächlich den Weg dann auch weiter mit ihr zu gestalten.
Im Hinblick auf die Zukunft, was sagt denn das dann auch aus, wenn wir jetzt zum Beispiel die Wiederwahl von Gregor Bonin, den Dezernenten für Planung und Bauen in Mönchengladbach, mal ranziehen? Ist das so ein Agreement unter den Parteien des Rates, dass je nach Größe dann auch jemand im Verwaltungsvorstand vertreten sein sollte? Oder ist das eher eine Haltung, die nur die CDU vertritt?
Naja, also Sprachhülsen gibt es dazu seit Jahren immer wieder.
In anderen Städten ist das ja durchaus die Regel, dass je nach Größe der Fraktionen dann damit auch quasi sicher ist, dass ein Dezernat quasi der
also
Partei zugesprochen
wird. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Regelungen in Deutschland weit, was die Vorschlags oder die Berücksichtigung von Vorschlägen auch der Oppositionsfraktionen oder zumindest der größeren Oppositionsfraktionen angeht. In Mönchengladbach gibt es dazu keine Regelung. Häufig ist sowas auch nicht verschriftlicht, sondern es gibt eben hier und da durchaus auch ungeschriebene Gesetzmäßigkeiten, die aber lokal ganz unterschiedlich sein können. In Mönchengladbach gibt es, ich nenne es einfach mal, gibt es natürlich diese Beschwörung, das müsste so sein, dass eigentlich alle Fraktionen im Verwaltungsvorstand vertreten sind. Ich will da jetzt kein Mantra rausmachen, ich glaube aber, dass richtig ist, dass zumindest die größeren Fraktionen durchaus vertreten sind. Man kann auch das Wort angemessen vertreten sind, aber das ist natürlich schon immer eine Auslegungsfrage. Aber ich glaube, das macht schon Sinn, dass SPD und CDU irgendwie im Verwaltungsvorstand vertreten sind. Du hast die Frage gestellt, was ist denn jetzt mit Gregor Bonin? Gregor Bonin ist der einzige Beigeordnete, der auch ein CDU-Parteibuch trägt. Es gibt darüber hinaus natürlich den Kämmerer, der parteilos ist, allerdings auf Vorschlag der CDU, also Michael Heck, der auf Vorschlag der CDU Kämmerer und damit auch Beigeordneter und Teil des Verwaltungsvorstands ist. Aber der einzige tatsächlich mit einem CDU-Parteibuch ist Dr. Gregor Bonin. Und es gibt aber keine Verständigung darüber, dass es sozusagen ein Deal, wie man vielleicht ein bisschen lax sagen würde, zwischen Fraktionen, dass wir jetzt als Opposition Dörte Schall mitwählen, dafür Gregor Bonin von der Mehrheit als Nicht-Mehrheitsangehöriger Dezernent, dann auch von der jetzigen Ratsmehrheit der Ampel, von SPD, Grünen und FDP Unterstützung finden wird. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob aus einer Worthülse am Ende auch tatsächlich ein echter Vorschlag erwächst, weil wenn das auf der anderen Seite genauso ernst genommen würde, könnte man ja vielleicht die Erwartung oder die Vermutung jedenfalls haben, dass Dr. Bonin dann auch von den Ampelfraktionen oder auf Initiative der Ampelfraktionen vorgeschlagen wird oder die Initiative dahin geht, dass die CDU ihn vorschlägt und es dann mitgetragen wird. Also da gibt es ja dann in der Sprachregelung vielleicht verschiedene Dinge, die aber dann zum gleichen Ergebnis führen. Ich denke, das wäre zumindest ein sinnvoller Weg.
Dauert ja aber auch noch ein bisschen.
Ja, zumal es auch immer schwieriger wird. Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel ist ja etwas, was die Industrie oder beziehungsweise auch der Mittelstand und Dienstleister ja Land auf, Land ab berechtigterweise beklagen. Und wenn wir natürlich mal in die kommunalen Strukturen reingucken, dann heißt es ja nicht, dass da jetzt die Bewerber alle oder die Fachkräfte, die im industriell-gewerblichen Bereich fehlen, sich jetzt alle in den Verwaltungen bewerben. Da herrschen ja genau dieselben Probleme und auch bei den Führungskräften natürlich. Insofern sollte man sich das, glaube ich, auch gut überlegen. Abseits der durchaus, finde ich, jedenfalls auch berechtigten parteipolitischen Präferenzen, ja, dass man zumindest immer auch nochmal abwägt, wie ist diejenige, die als Beigeordnete in Frage kommt, fachlich auch einzustufen. Ja. Und da gibt es natürlich, es hat natürlich auch eine Kontroverse, weil natürlich das Parteibuch ein Stück weit auch eine Aussage darüber gibt, wo ist derjenige in der Grundstruktur verortet. Aber daneben gibt es natürlich auch eine fachliche Kompetenz, ja, das Thema Führungskapazität, Kompetenz, Managementfähigkeit der Arbeitgeber, Stadtverwaltung und in Teilen dann durchaus auch mit Beteiligung ist ja nicht gerade der kleinste Arbeitgeber in einer Stadt. Das ist in Mönchengladbach genauso. Und insofern muss man da sicherlich einen Abgleich finden. Ja. Und ich denke aber, mit Gregor Bonin sollte es zumindest nicht wirklich schwierig sein, einen absolut ausgewiesenen Fachmann eigentlich auch weiter zu unterstützen.
Ja, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, seine Wiederwahl steht Ende 2023 an oder zumindest 2023.
Steht im Laufe des kommenden Jahres 2023 an.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema, Energiekrise. Ein Thema, was viele oder eigentlich alle Menschen in Deutschland wahrscheinlich gerade umtreibt. Steigende Strompreise, steigende Gaspreise. Natürlich auch ein Problem für die städtische Verwaltung, für öffentliche Einrichtungen. Der Oberbürgermeister hatte dazu im Hauptausschuss kurz informiert, wie die Stadt sich aufgestellt hat oder was getan wurde, auch in der Sommerpause zum Thema Energiekrise, was die CDU dann aber wiederum veranlasst, diesen Punkt auch nochmal auf die Tagesordnung im Rat zu setzen, weil die Union diesen Plan für zu vage hält. Wo genau sieht die CDU die Schwachstellen?
Unser Eindruck ist, also ich würde auch jetzt nicht von einem Notfallplan sprechen, das, was die städtische Internetseite www.mönchengladbach.de an Informationen hergibt, ist im weiteren Sinne auch das, was der Oberbürgermeister respektive der Verwaltungsvorstand in der Hauptausschusssitzung, die dem Rat ja um eine Woche vorausgelaufen ist, vorgetragen hat. Das wiederum ist im Wesentlichen eigentlich eine Zusammenfassung des geltenden Rechts, beziehungsweise wie geltendes Recht in einer solchen Situation, Bundesrecht, Landesrecht, umgesetzt wird. Zu kommunalen Themen ist eher einsilbig geantwortet worden. Und die Vermutung bleibt natürlich, wenn die Menschen sich mit dem Thema Gasversorgungsmängel oder drohender Gaslieferengpässe beschäftigen, dann denken sie natürlich automatisch zunächst erstmal an das Gas, was man natürlich zum Heizen der Wohnungen benötigt. Das ist ja naheliegend, dass die meisten daran erstmal zuallererst denken. Aber darauf beschränken sich ja in der Fantasie die Schwierigkeiten nicht. Ja? Also Energie wird in ganz weiten Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens benötigt, sowohl beim Arbeiten. Ich muss irgendwie zur Arbeit kommen, wieder wegkommen oder woanders hinkommen. Das bezieht sich also auch auf die Mobilität. Was ist in Freizeit, Sport, Kultur? All diese Fragen kann man ja mitbeleuchten. Und die sind uns vom Grundsatz natürlich zu kurz gekommen. Und deswegen hatten wir ja zunächst mal den Oberbürgermeister um einen Bericht gebeten. Das hatte er dann ja von sich aus selber dann auch auf die Agenda für die Hauptausschusssitzung genommen. Wir hätten uns durchaus schon vorstellen können, dass in einer solchen prekären Lage, in der sich Europa, Deutschland, aber natürlich auch die Menschen im weitläufigen Sinne auch in Mönchengladbach befinden, dass man hier eine Orientierung gibt. Und schon in den Fachausschüssen, die ja schon jetzt seit gut 4 Wochen der Ratssitzung ja auch vorausgelaufen sind. Eigentlich hätte man sich in den Sommerferien damit, glaube ich, schon auch intensiver auseinandersetzen können. Und insofern sind die Aussagen sehr vage geblieben. Ja, was ist konkret geworden? Was die einzigen Informationen, die konkret waren, dass an einigen öffentlichen Gebäuden die Abend- und Nachtbeleuchtung abgeschaltet wird. Zweite präzise Information war, dass die Schwimmbäder sicherlich dann in interkommunaler Abstimmung mit den kommunalen Nachbarn um 1 Grad, also die Schwimmbadtemperatur um 1 Grad abgesenkt wird. So, das sind eigentlich im Wesentlichen die konkreten Aussagen gewesen. Ansonsten war es eher, wir überlegen noch, man muss mal gucken. Und da denke ich, ist es schon wichtig, dass zumindest, auch wenn man noch nicht genau weiß, was kommt auf uns zu, aber zumindest mal den Möglichkeitsraum präzisiert. Ja, was heißt das denn? Wir hören aus dem VRR, dass möglicherweise Linien vom Netz genommen werden müssen, weil alleine die finanziellen Auswirkungen so ohne weiteres nicht stemmbar sind. Ja, das sind ja enorme Kosten.
Also Energiekrise heißt da zum Beispiel auch steigende Dieselpreise für Busse.
Ja, es hat ja der Gasmangel schlägt sich ja kollateral auch auf andere fossile Energieträger auch durch. Und letztendlich ist Strom natürlich auch etwas, was nur vermeintlich aus der Steckdose kommt. Und irgendwie muss er da ja auch hinkommen. Und das hat dann schon noch was mit Gasmangel zu tun, weil da steigen ja auch die Preise, ja. Natürlich mag es beruhigen, dass wir in den letzten Tagen in vielen Medien oder in der Berichterstattung lesen, dass die sogenannten Gasspeicher zu 85 gefüllt sind. Das lässt die Vermutung zu, dass wir jetzt sicher durch den Winter kommen. Man muss aber wissen, ich glaube, dass wir in Deutschland der Jahresverbrauch ungefähr bei über 1000 Terawattstunden liegt und die Gasspeicher machen mit ungefähr, ich glaube, 230, 250 Terawattstunden gerade mal nur ein Viertel überhaupt des gesamten jährlichen Gasverbrauchs überhaupt aus. Da ja, wie wir wissen, aus Russland im Moment kein Gas fließt, reichen also ergo, oder darf man zumindest Zweifel anmelden, ob auch ein Füllstand von 85% der Gasspeicher ausreicht, um den ganzen nationalen Gasbedarf überhaupt zu decken. Jetzt sind wir in Mönchengladbach natürlich nur ein kleiner Teil und wir haben sicherlich im gewerblich-industriellen Bereich beispielsweise nicht so hohe Nutzer wie zum Beispiel im Rheinkreis Neuss. Ich erinnere da mal an die Aluwerke. Kann man sich leicht vorstellen, das ist ein sehr energieintensiver Bereich, Einschmelzen und Formen von Metallen. Das kann man natürlich nicht kompensieren. Und trotz alledem ist aber so, dass wir natürlich im gesamten Land gemeinsam daran arbeiten müssen, dass, wenn es zum Fall der Fälle kommt, so wenig wie möglich Einschnitte und wenn es auch nur Einzelne betrifft, überhaupt nötig sind. Und die Schwierigkeit ist, wenn der Fall der Fälle eintritt, kannst du es in dem Moment nicht mehr lindern. So, es hilft natürlich uns auch nicht weiter, wenn die CDU-Fraktion heute darauf hinwirkt, dass man sich bitte intensiv Gedanken macht, dass man nicht zu leichtfertig mit Energie umgeht, dass man möglichst jetzt schon präventiv so viel, wie es irgendwie geht, spart. Ja, hilft uns dann, macht auch keine Wohnung wärmer in dem Moment, wo dann sich herausstellt, dass zu wenig Gas da ist. Aber gerade noch sind wir in der Phase, wo es eben halt um Prävention geht. Und deswegen ist, glaube ich, richtig, dass wir A, ein Stück weit mahnen. Und was sind konkrete Auswirkungen, über die wir nachdenken? Ja, wie wird es im Winter aussehen mit der, zum Beispiel mit der Gastronomie, ja, also mit Gewerbetreibenden, ganz kommunaler Bezug, ja. Innen- und Außengastronomie, können die so weiter betrieben werden? Dürfen Gasbrenner oder Heizpilze aufgestellt werden? Ist das sinnvoll überhaupt? Eine Frage. Müssen sich die Kinder oder die Eltern auf Homeschooling einrichten? Nicht jetzt wegen Corona möglicherweise, aber es ist natürlich anachronistisch, ja, dass in der Winterperiode möglicherweise die Corona-Fallzahlen steigen, die Fenster aufgerissen werden und gleichzeitig eigentlich zu wenig Gas ist, um die Schulgebäude zu beheizen. Ja. Es gibt weitere Beispiele. Wie sieht's mit dem Breitensport aus? Ja, mit den Vereinen, ja, dürfen die eine Flutlichtanlage noch betreiben oder nicht? Ja, was kommt auf sie zu? Müssen sie zumindest damit rechnen, dass sie Einschränkungen bekommen? ÖPNV hatte ich schon beispielsweise schon angesprochen. Ja. Wie sieht es auch für Verwaltungsmitarbeiter aus? Ja? Eine präzise Aussage darüber nach Wochen, welche Verwaltungsgebäude denn noch zu nutzen sind, sein sollen denn auch? Oder wo kann man präventiv vielleicht auch unter Einbeziehung von Homeoffice möglicherweise auch Standorte oder Gebäude vorübergehend auf Frostwächter stellen, sage ich mal scherzhaft? Die gab es jetzt nicht als Aussagen. Ja? Und wenn wir dann teilweise in die städtischen Beteiligungen gehen, die wissen doch schon deutlich präziser, wie sie mit der Gasmangellage umgehen, zum Beispiel in der Frage, wie sie durch die Wintermonate ihre Mitarbeiter an welchen Standorten sie zusammenführen oder unter Einbeziehung von Homeoffice zu Hause lassen. Und ich finde, das gehört auch zu einer transparenten Art dazu, frühzeitig die Menschen und die Stadtgesellschaft darauf aufmerksam zu machen, was auf sie zukommen könnte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als wenn es ein bisschen heruntergespielt wird. Ich kann das nachvollziehen, weil natürlich sich keiner leicht tut. Einschränkungen will natürlich keiner verkünden. Aber ich meine schon, dass es Sache von Verwaltung und auch der herrschenden Stadtratsmehrheit ist, Klarheit darüber und Aufschluss zu geben, was man sich denn als Plan denn vorstellt für den Fall der Fälle und wie man vor allen Dingen versucht, gar nicht erst alles zu tun, damit es gar nicht erst dazu kommt und den Beitrag solidarisch zu liefern, wie es eigentlich andere auch tun sollen. Was wir ja alle erwarten, dass eben wir als Gladbacher erwarten ja auch, dass andere Städte und Menschen im Prinzip auch ihren Beitrag leisten.
Also Stichwort, ja. Transparenz.
Ja, zum Beispiel.
Transparent vorzulegen, wie es die nächsten Monate laufen könnte.
Gehört mit zur Verantwortung und an der Stelle, glaube ich, haben wir deutlich gemacht, dass wir im politischen Raum nicht erkennen können, dass man hier wirklich Verantwortung getragen hat. Es hilft mir nichts, dass mir Vertreter der Ratsmehrheit, in dem Fall der Grünen, dann vorhalten, was in den letzten 20 Jahren alles, auf welchen Ebenen alles nicht passiert ist. Da können wir auch gerne uns stundenlang die Köpfe drüber einschlagen, hilft uns aber in der jetzigen Lage überhaupt nicht weiter. Ja, darüber zu reden, wann, wer, warum, zuerst aus der Kernenergie und dann später erst aus den fossilen Energieträgern oder umgekehrt oder was jetzt besser wäre, da haben wir gar keine Zeit zu. Ich glaube, wir müssen jetzt lösungsorientiert nach vorne gucken. Wenn es dann im Grunde vorbei ist, dann können wir uns auch gerne darüber wieder streiten, aber das macht im Moment wenig Sinn.
Ja, lösungsorientiert, gutes Stichwort. Unser drittes Thema, die CDU hatte auch einen Antrag zur Wohnanlage Burgmühle in Odenkirchen gestellt, weil man auch da mit der Situation nach wie vor unzufrieden ist. Ja, dazu gab es einen längeren, ich will es mal juristischen Vortrag des Ordnungsdezernenten, den man kurz zusammenfassen könnte. Da läuft eigentlich alles nach geltendem Recht. Können wir nichts machen.
Ja, man hatte das Gefühl allerdings schon in der Hauptausschusssitzung, dass wir, ich bin jetzt nicht Jurist, aber dass wir alle jetzt nochmal so ein juristisches Grundlagenseminar bekommen haben. Ich muss nur daran erinnern, dass wir im Stadtrat und im Hauptausschuss nicht im Jurastudium sind, sondern dass es da in erster Linie mal darum geht, den Menschen zu helfen. Und insofern finde ich es schon sehr bedenklich, dass der CDU-Fraktion und auch mir persönlich vorgehalten wird, dass wir die Stadt schlecht machen, wenn wir die Hinweise rechtschaffener Menschen, die eigentlich in Ruhe und in Sicherheit leben wollen, aufgreifen und die weiterführen. Und man muss natürlich mal hinzufügen, bevor wir solche Dinge öffentlich machen, darf man schon davon ausgehen, dass es zahlreiche Gespräche oder Gesprächsversuche und Angebote gegeben hat und wir allerdings eher das, uns das Gefühl beschlichen hat, dass man eigentlich daran gar nicht interessiert ist, weil es natürlich unangenehm ist. Ja? Unangenehm ist, die Dinge mal nachzuprüfen. Sicherlich Stadtverwaltung hat jetzt auch nicht endlose Kapazitäten, ist mir auch klar, mal eben irgendwelche Jobs aus der Politik anzunehmen. Aber das Üble ist, dass die herrschende Ratsmehrheit, SPD, Grüne und FDP, ja noch in dasselbe Horn reintuten wie der Dezernent, der uns die Rechtsbelehrung an der Stelle gegeben hat. Das hilft mir alles nicht weiter, weil ich nur die Frage stellen kann, würde jeder Einzelne, der diese Antworten im Rat gegeben hat, sich auch noch trauen, in Odenkirchen sich vor die Menschen zu stellen und den Menschen das genauso zu erklären, technokratisch, juristisch, ja, am Ende wird es keiner verstehen, wie man es uns im Rat erklärt hat. Ja, das ist, glaube ich, nicht das, was Menschen haben wollen. Und ich lasse das, glaube ich, ist auch richtig, dass man sich da nicht stigmatisieren lässt, ja, nach dem Motto, wenn du irgendwas Negatives sagst, dann machst du erst auf die Probleme aufmerksam. Das finde ich deswegen interessant, weil man an anderen Stellen ja ganz viel tut. Es muss Transparenz her. Ja, man überschlägt sich ja fast in den angenehmen Themen transparenter als der Nächste ist. Nur in dieser Frage wäre es eigentlich ganz schön, dass eigentlich mal Abhilfe geschaffen wird. Und dass das nicht leicht ist, muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist in der Tat so. Es ist auch nicht leicht. Aber wenn wir über Prostitution und Drogenhandel sprechen und dann der für öffentliche Ordnung zuständige und Sicherheit zuständige Beigeordnete uns erklärt, was juristisch alles nicht geht, dann ist das aus unserer Sicht schon ein armes Signal, weil man ja schon aufgegeben hat und sozusagen resigniert, anstatt den Versuch zu wagen, an den Strukturen was zu ändern, ja, und mir zu erklären, dass Prostitution anscheinend überall zulässig ist, ist mir neu. Ich bin aber nicht Jurist, ja, weil am Ende ist es auch eine gewerbliche Tätigkeit. Und da muss man zumindest mal sagen, ja, gewerbliche Tätigkeit müssen ja irgendwo auch mal angemeldet werden und können nicht von jeder Stelle aus betrieben werden. Und Drogenhandel würde ich mal genauso einsortieren, davon abgesehen, dass wir immerhin noch eine Drogengesetzgebung haben. Und glaube ich, dass von daher schon nicht überall, also schon nicht zulässig ist. So, und dass es schwierig ist, diese Vorgänge zu ahnden, ist mir vollkommen klar. Aber man kann zumindest mal versuchen, denjenigen das Leben schwerer zu machen, weil das würde auch schon dazu beitragen, dass die Menschen sich sicherer fühlen. Und da muss man Prioritäten setzen, ja, weil sonst kommt man dem nicht her. Und das ist eigentlich das, was wir kritisiert haben. Und wir haben schon das Gefühl, dass man dort schon mit einer gewissen Herablassung über die Menschen, die dort leben, sich hinwegsetzt, ja. Und gute Gründe versucht zu erklären, warum man da nicht stärker reingehen kann und versuchen kann, im Prinzip diese Zustände dort zu beseitigen.
Also es wird ja auch gesagt von der anderen Seite, dass dort schon viel getan wird, viel gemacht wird, Dinge oder Einrichtungen geschaffen worden, um dort ja eine Verbesserung herzustellen. Kritikpunkt der CDU ist aber, es verbessert sich nach wie vor eigentlich nichts.
Ja, es ist zu langsam. Das ist das Problem. Und den guten Willen würde ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ja, wie gesagt, ist am Ende sicherlich auch ein Kapazitätsthema. Aber ich glaube, bei Brennpunkten muss man eben tatsächlich versuchen, dann auch zumindest mal für einen bestimmten Zeitraum gezielte Prioritäten einzuräumen. Und das ist vielleicht eher das, was wir kritisieren. Und dass sozusagen die heiße Kartoffel zwischen den Gremien, bei denen Politik zumindest beteiligt ist, in der Polizeibehörde, Stichwort Polizeibeirat und dem Ausschuss für Sicherheit und öffentliche Sicherheit und Ordnung hin und her gereicht wird und man alle bibbern, dass möglichst Informationen nicht an die Öffentlichkeit kommen, das macht es nicht besser. Ja? Sondern ich glaube, wir müssen uns dem Problem dort stellen. Und immer nur anzuhören, dass die CDU ja nur repressiv und nicht präventiv arbeitet, sind wir ja einer Meinung. Es muss beides in einem vernünftigen Miteinander passieren. Ja, präventiv ist natürlich ganz wichtig, aber im Zweifel auch repressiv. Da müssen auch natürlich auch mit geschulten Menschen muss da gearbeitet werden, Mitarbeitern, ja. Und an der Stelle muss Hand in Hand Polizei und der kommunale Ordnungsdienst zusammenarbeiten und wahrscheinlich auch die Bauordnung. So, und die Menschen in Mönchengladbach nehmen grundsätzlich wahr, dass die Lebensqualität zunehmend beeinträchtigt wird. Ja? Und natürlich gibt es immer wieder auch Einzelerfolge, aber das Lebensgefühl geht in die Richtung, dass in Reit durchaus Impulse und im Gladbacher Süden grundsätzlich Impulse gesetzt werden müssen, damit sich Menschen dort wieder stärker wohlfühlen. Das ist natürlich eine Melange aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Und dieses Lebensgefühl, ich glaube, das müssen wir mal ernst nehmen. Da nur drüber hinweg zu bügeln, wie wir das im Hauptausschuss und im Stadtrat erleben, ist, glaube ich, den Sorgen der Menschen, die dort leben und die zu Recht auch ein Stück weit Lebensqualität haben wollen, geht vollkommen an den Interessen vorbei der Menschen.
Ja, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für dieses Gespräch. Zum Abschluss noch die letzte Frage zur Sitzung insgesamt. Wie zufrieden war man mit dem Verlauf oder insgesamt vom Ergebnis her mit dieser Sitzung?
Ja, ich glaube, der Stadtrat hatte schon größere Sternstunden.
Auf einer Skala von 1 bis 10.
Naja, wenn 1 suboptimal ist und 10 entzückend, dann würde ich zumindest sagen unter 5.
Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich denke, das wird Richtung Oktober irgendwann sein, weil dann die nächste Ratssitzung sich mit der Haushaltsaufstellung befasst. Auch sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ganz genau.